Guten Tag, Herr Professor Ottenberg. Ihr Verein Musikschätze aus Dresden e.V. hat kürzlich die erste Edition einer Reihe von geplanten Editionen veröffentlicht mit dem Namen Denkmäler der Tonkunst in Dresden. Was sind die Ziele Ihres Vereins?
Also es geht hier um Noteneditionen. Wir haben einen sehr anspruchsvollen Titel gewählt, weil Denkmälerausgaben seit dem frühen 20., späten 19. Jahrhundert bekannt sind. Es gibt also die Denkmäler deutscher Tonkunst, Denkmäler der Tonkunst in Bayern, Denkmäler der Tonkunst in Österreich und anderes mehr. Und wir, und das waren alles sehr renommierte Notenausgaben. Und wir haben uns für Dresden überlegt, dass wir unter dem Titel Denkmäler der Tonkunst in Dresden viele Werke aus den Beständen der hiesigen Landesbibliothek herausbringen können. Aber dazu kann ich im Detail noch etwas sagen.
Klassische Musik sagt mir zwar schon was, aber natürlich kenne ich mich wenig in den Musikwissenschaften aus. Was versteht man denn unter Editionen und Denkmälern dann?
Der Musikhistoriker, der Musikwissenschaftler, der Musikfreund, der Künstler ist daran interessiert, mehr über diese Kompositionen, die einst die Hofgesellschaft oder die Kirchengemeinde oder im Bürgerhaus die Mitglieder eines Hausstandes erfreut haben, also mehr darüber zu erfahren. Uns geht natürlich darum, vor allen Dingen künstlerisch hochwertige Kompositionen auszuwählen, sie editorisch zu erschließen, aufführungspraktisch einzurichten. Sie sind ja zum Teil auf einem völlig anderen Instrumentarium gespielt worden, als es heute gang und gäbe ist. Und wir fangen damit jetzt an. Diese Denkmälerausgabe ist eigentlich offen konzipiert. Wir werden nach Möglichkeit pro Jahr vielleicht 8 bis 10, 12 Bände herausgeben und kommen dann im Laufe der Jahre auf eine stattliche Anzahl, wenn dieses Projekt gewollt wird, wenn es angenommen wird. Und unsere Startbände beinhalten insbesondere Musik von Dresdner Komponisten des 18. Jahrhunderts.
Wie alt geht denn die Musik denn zurück? Also, oder bis zu welchem Zeitraum reicht sie? Also was ist so die Zeitspanne?
Also dieser Verein, von dem ich sprach, der übrigens seit 2008 an Institut der TU Dresden ist, bemüht sich um das Repertoire von der Zeit des Frühbarock, also etwa 1600, bis zur Frühromantik, also Karl Maria von Webers Wirken in Dresden. Das sind also ein Drittel Jahrhundert. Aber wenn ich hier die Namen der Komponisten, der Instrumentalisten, der Künstler aller Couleur aufzählen sollte, würden wir morgen noch hier sitzen. Es ist also eine wirklich ungeahnte Fülle von Musikhandschriften, von Stimmensätzen, von Klavierauszügen, von Partituren, Solokonzerte, Kirchenmusik, Opern, Lieder, Klaviermusik, Orgelmusik, alle Gattungen sind vertreten.
Wie schaut es denn aus? Also man muss ja dazu sagen, diese Edition ist ja auch unter einer CC-Lizenz erschienen, eine Creative Commons-Lizenz, was ja die Nutzung dieser Editionen für sehr viele Leute, also kostenlos ermöglicht.
Ja.
Und wie schaut es denn aus mit so dem Fokus zum Beispiel auf speziell Werke für Schulorchester oder Editionen, speziell in diese Richtung, dass es eben mehr junge Leute an die Musik herangeführt werden können?
Also das sind natürlich Überlegungen, die auch eine Rolle gespielt haben und sie sind auch sehr wichtig. Ein sehr erfahrener Musikologe des beginnenden 20. Jahrhunderts hat einmal gesagt, das Schicksal der Musik wird in der Schule entschieden. Ob er damit in allem Recht hat, weiß ich nicht, aber man kann natürlich viele Anregungen durch einen guten Musikunterricht erhalten. Und ich war eine Zeit lang auch Lehrerstudent an der Universität Rostock, habe mich also mit didaktischen und solchen Fragen beschäftigen müssen, bin allerdings nie in den Schuldienst gegangen. Aber ich weiß also auch durch eigene Lehre, dass Musikunterricht unglaublich spannend sein kann. Und dass wir natürlich die Schulen, auch die Musikschulen, unterstützen möchten mit unserem Projekt, das liegt auf der Hand. Wenn, um mal ein Beispiel zu nennen, wenn also Klaviermusik Dresdner Komponisten ediert werden soll, dann ist das doch eine willkommene Lektüre für den Instrumentallehrer, der also sonst vielleicht zum 100. Mal Kuhlau und Clementi, nichts gegen diese Komponisten, seinen Schülern vorsetzt, wenn er jetzt andere Handschriften kennenlernt. Und das ist zum Teil Literatur, die spielbar ist. Und wir hatten jetzt parallel zu diesem Editionsprojekt auch ein Editionsseminar mit den Masterstudenten des Studiengangs Erschließung älterer Musik. Und dort kam genau diese Frage. Wenn wir also jetzt hier in dem Seminar Klaviermusik edieren, also probehalber edieren, das sind Studenten, die also versuchen, diese Techniken sich anzueignen, wäre es da nicht weitergedacht, wenn wir diese Klaviermusik, das sind kleine Tanzsätze oder mal Sonaten oder Sonatinen, wenn wir die den Musikschullehrern übergeben und sie können dann mit den Kleinen so etwas spielen. Noch nie gehört, kann man mit Sicherheit sagen, weil das, wie gesagt, Musik ist, die seit 200 Jahren oder länger oder etwas kürzer in den Bibliotheken schlummert. Und auf diese Art und Weise, glaube ich, können wir auch uns nützlich erweisen für Musikschulen, wie überhaupt, wenn das dann frei herunterladbar ist, frei zugänglich ist, glaube ich, werden sehr viele Musikfreunde, sobald einfach dieser Link und dieses Projekt bekannt ist, werden sehen, ja, was machen die denn da eigentlich? Und dann schauen wir mal in die Noten hinein. Und Künstler sind immer dankbar, wenn sie Anregungen bekommen. Ich habe das also in meiner ganzen Berufspraxis immer wieder erlebt und die schönsten und wichtigsten Zusammenarbeiten waren eigentlich mit Künstlern, wenn man dann etwas Gemeinsames bewirkt hat, mal aus der Vergangenheit geplaudert. 1988 gab es die 200. Wiederkehr des Todestages von Carl Philipp Emanuel Bach. Damals ist eine 14-teilige CD-Schallplattenserie entstanden und Eckart Haupt hat mit der Einspielung der Flötenkonzerte dieses Bach-Sohnes so eine Furore gemacht. Und wir haben darüber vorher gesprochen, über das, was dann eingespielt werden soll. So befruchtet sich das gegenseitig. Die musikalischen Repräsentanten der Orchester erwarten von uns, dass wir verlässliche Notenausgaben bereitstellen. Und das tun wir mit diesem Projekt.
Schön. Wenn man jetzt Interesse geschöpft hat, selber auch mitzuhelfen, wie geht das? Wie kann man sich selber nützlich machen?
Ja, das ist auch eine gute Frage, nützliche und wichtige Frage für uns, denn wir suchen natürlich, um diese unzähligen Werke herauszugeben, immer Editoren, also Herausgeber, Bandherausgeber für den jeweils konkreten Band verantwortlich, die Erfahrungen besitzen im Edieren von Musik des 18., 17., frühen 19. Jahrhunderts. Wir arbeiten mit interessanten und sehr kompetenten Leuten dieser Hinsicht zusammen. Das wird man dann sehen, wenn die ersten Bände erscheinen, wer dafür verantwortlich zeichnet. Und wir haben bei unserer Auftritt der Präsentation, also auch dieser Editionsreihe, gesagt, dass natürlich Hinweise, auch Korrekturen, kann ja auch passieren, dass in einer hunderte Seiten umfassenden Edition dann sich der eine oder andere Fehler einschleicht. Das ist bei der manchmal sehr schweren Lesbarkeit der Quellen nicht auszuschließen. Manches muss auf der Basis von Analogie, Vergleichen ergänzt werden. Wir sind nicht immer sicher, ob wir jetzt die letztlich ganz fehlerlose Edition herausgeben. Aber auch das wäre ja dann kein Problem. Wer es spielt, wird es sehr schnell merken. Wir haben das auch alle als Editoren am Klavier durchgespielt, damit wir möglichst sicher gehen und die Fehlerquote gering halten. Aber ganz ausschließen kann man es nicht. Und wer Interesse hat oder sagt, wir würden uns freuen, wenn dieses Werk oder dieser Komponist Berücksichtigung fände, oder wir haben mal gehört, da gibt es einen sehr respektables Oboenkonzert von einem Dresdner Komponisten, dessen Namen wir nicht wissen, bitte an uns wenden, dann können wir nach Möglichkeit helfen. Denn ich hatte eingangs gesagt, das Editionsprojekt ist ein Teil der Arbeit dieses Instituts, an Instituts. Der andere ist, dass wir uns auch zunehmend als Dokumentations-, als Informationszentrum für alte Musik in Dresden verstehen wollen. Es gibt natürlich in dieser Stadt unzählige Aktivitäten in diesem Bereich. Mhm. Da muss ich jetzt keine Namen nennen, Batzdorfer Hofkapelle oder Sächsisches Vokalensemble oder Körnischer Singverein oder dann die ganz großen Kreuzchor und anders mehr, die natürlich ein ganz vitales Interesse haben, auch diese alte Musik kennenzulernen, und das tun sie auch. Und da ist auch viel Arbeit investiert worden. Wenn es uns gelingt, auch ein bisschen diese Dinge zu koordinieren, dass wir also nichts doppelt machen, drei- oder vierfach machen, sondern arbeitsteilig vorgehen, wie wir das auch schon bei früheren Projekten eigentlich sehr schön getan haben, dann haben alle etwas davon. Und ich denke, sobald eine Edition ins Internet gestellt ist, wird es irgendwelche Rückmeldungen geben. Sind wir sicher, wir bekommen sie jetzt schon quasi dadurch, dass Künstler, die diese Texte schon kennen, reagieren und sagen, ja, habt ihr gut gemacht, aber das muss noch etwas anders werden, und dann korrigiert man es eben. Wir wollen ja auch in unseren Dienstleistungen so weit gehen, dass wir dann den Orchestern oder Künstlern Stimmensätze anbieten. Das heißt, jetzt ist das als Partitur ins Netz gestellt, aber damit ist die Aufführung natürlich noch nicht bewerkstelligt. Man muss Oboen oder Violinstimmen herausziehen. Das wird sicher gegen einen Obolus möglich sein, wie wir auch natürlich versuchen, Förderer zu gewinnen für diese Arbeit, die ja nicht kostenlos ist. Wir machen es ehrenamtlich. Herausgeber werden natürlich honoriert für den jeweiligen Band. Das wird alles ganz, ganz korrekt ausgerechnet, aber wir brauchen natürlich auch Sponsoren für dieses Projekt, die ja ermöglichen, dass wir dann im großen Maßstab diese Bände fortsetzen können.
Ja, ja, schön. Ich überlege, ob ich noch eine Frage habe, aber an sich eigentlich nö. Also genau, wie schaut es denn aus, wenn ein Künstler ein Werk einspielen möchte? Ist es erwünscht dann, also Ihnen das dann zu schicken und dass das dann vielleicht im Rahmen auch der Edition mit direkt erscheint, so quasi CD-mäßig, oder wie sind da die Pläne in diese Richtung?
Also natürlich soll die Musik, die wir edieren, erklingen. Das ist der Hauptwunsch, sonst wäre es ja eigentlich nur Makulatur und gehört irgendwie eine Schreibtischschublade. Nein, das muss erklingen in Konzerten, es müssen CDs entstehen, es können in Matineen verbunden, vielleicht mit literarischen Zeugnissen, solche Werke, kleiner besetzte Werke, aufgeführt werden. Und natürlich sind wir daran interessiert, dass wir über die Rückmeldung zur Benutzung unserer Edition vielleicht auch dann Folgeprodukte, sprich also CDs, erhalten. Wir werden natürlich auch versuchen, die hiesigen Ensemble und Orchester zu interessieren für das Projekt, und haben da auch Kontakte natürlich mit der Sächsischen Staatskapelle aufgenommen oder mit der Dresdner Philharmonie, anderen Einrichtungen, musikkulturellen Einrichtungen, und haben überall ein großes Interesse gespürt. Diese Editionen werden so peu à peu, glaube ich, der Öffentlichkeit bekannt werden. Und wenn sie angenommen werden, ist das ein gutes Zeichen für uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Zu tun ist auf Jahrzehnte hin mehr als genug. Und wir möchten, wie ich es auch schon nebenbei gesagt habe, wir möchten natürlich auch die anderen Bereiche der Dresdner Musikgeschichte nicht vernachlässigen. Fragen Sie einen beliebigen Besucher der Stadt, was er etwa über den Instrumentenbau in Dresden weiß. Er wird mit den Achselzucken nichts sagen. Da sind unsere Studenten gefragt. Die haben kluge Ideen, wie so etwas bewerkstelligt werden könnte als Datenbank. Und wenn wir erstmal eine Datenbank haben, dann haben wir wiederum Anknüpfungspunkte für Folgeforschungen. Ich gehe nächstes Jahr in den Ruhestand und habe auf meine alten Tage, wenn ich etwas salopp so das sagen darf, entdeckt, wie nützlich eine Volltextversion im Internet sein kann, wenn man sie partout nicht in der Bibliothek bekommt. Dann ruft man sie auf, und wenn sie dann noch so mit solchen faszinierenden Bedienungsmöglichkeiten, dass man also nach Komponistennamen suchen kann oder den Text dann auch noch, der ja überwiegend in Frakturschrift überliefert ist, den in einer modernen Schrift ausdrucken kann, dann ist so viel Arbeitserleichterung erreicht. Und das ist nun wieder ein anderes Feld, das wollen wir gar nicht ausbauen, aber es zeigt, dass wir als Musikologen und als Musikinteressierte dieser Stadt, die sich ja den Namen Musikstadt gibt, so unglaublich viel zu tun haben. Und das wollen wir also nach Kräften bewerkstelligen.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Ottenberg, für das nette Gespräch. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft, vor allem auch mit den Editionen, die noch erscheinen, viel Erfolg und ich bin gespannt, was daraus wird.
Ja, ich bedanke mich. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und vielleicht sollten wir uns in einem Jahr oder in anderthalb Jahren noch einmal treffen. Dann kann ich Ihnen sagen, inwieweit dieses Editionsprojekt auch wirklich angenommen worden ist.
Ja,
alles Gute.
Ja, danke.